Herzlich willkommen zur 45. Folge von Literaturnaht. Was euch freuen wird, heute gibt es ein deutschsprachiges Interview und zwar mit Chris Grimm, dem Herausgeber des Weltenportals. Chris war jetzt schon zweimal bei mir, einmal zum Alien Contagium, zu der Anthologie und einmal zusammen mit Sarah Luther zum Sherlock Holmes en passant. En passant. Mein Französisch ist etwas eingerostet. Anthologie. Und jetzt ist er wieder da und endlich sprechen wir über das Weltenportal. Hi Chris.
Guten Morgen Yvonne. Schön, dass ich wieder da sein darf.
Ich frage mich gerade, ob dich eigentlich schon alle kennen oder ob du doch noch mal ein paar Worte zu dir sagst.
Okay, ganz kurze Kurzvorstellung. Mein Name ist Christoph Grimm. Ich bin Science-Fiction-Fan in erster Linie. Und in den letzten Jahren habe ich einige Kurzgeschichten geschrieben, einige Anthologien herausgegeben, darunter das Alien Contagium, fast menschlich, in der Science-Fiction-Branche. Und seit 2021 gebe ich die Literaturzeitschrift Weltenportal heraus.
Genau. Und es gibt jetzt 6 Ausgaben, richtig?
Genau. Es gibt 5 reguläre Ausgaben und die neue Sonderausgabe über Vampire.
Und du wolltest es ursprünglich auch häufiger machen, hast dann aber ein bisschen auf die Bremse getreten und das Weltenportal erscheint jetzt einmal im Jahr oder ein bisschen häufiger als einmal im Jahr?
Das wird sich noch zeigen. Allerdings die letzten beiden Ausgaben, also sowohl jetzt die Sonderausgabe als auch die Nummer 5, die sind so in einem Jahresabstand zur letzten Ausgabe erschienen. Ursprünglich wollte ich es tatsächlich halbjährlich machen, weil ich denke, das ist einfach ein schöner Erscheinungszyklus für ein Magazin. Da habe ich mich natürlich auch ein bisschen an Exodus orientiert. Nur ich merke, aus privaten Gründen, aus beruflichen Gründen komme ich in dieser Zeitspanne nicht klar. Und deswegen ja, wird es erst einmal wahrscheinlich eine jährliche Sache sein. Ich peile da immer so ein bisschen den September, Oktober an, eben weil da Buchon ist, FBM und so weiter. Und dann ist es natürlich auch immer eine gute Gelegenheit, das Magazin dann nochmal zu präsentieren.
Das stimmt und du bist auch in guter Gesellschaft. Die Nova erscheint ja sowieso einfach dann, wenn genug gute Geschichten zusammengekommen sind. Das Future Fiction Magazine hat auch gesagt, okay, wir erscheinen jetzt nicht mehr ganz so oft, Hauptsache gute Geschichten. Und ich habe René Moreau getroffen beim ElsterCon und der sagte mir, die letzten beiden Exodus-Ausgaben machen sie, wenn sie wollen, wenn sie der Meinung sind, sie haben jetzt genug und sie wollen jetzt wieder eine machen und nicht mehr zweimal im Jahr. Also die machen es jetzt auch länger, mit längeren Abständen.
Ich denke auch, die Magazine, egal ob es jetzt Nova oder Future Fiction ist, die werden ja von viel Lesern gelesen, ne? Und ich glaube, die sind so unglücklich gar nicht drüber, wenn sie nicht 2 Ausgaben auf dem Sub haben, sondern nur eine. Deswegen denke ich, so schlimm ist es nicht, dass die Erscheinungszyklen ein bisschen auseinandergehen. Ich glaube, die AutorInnen, die sind da eher unglücklicher, weil dann gibt es natürlich erstmal weniger Gelegenheit, ne? Oder sie müssen länger warten, bis die Geschichte draußen ist.
Oh, es fällt mir einfach nichts Nettes ein zu dieser Idee. Also übergehe ich das jetzt mal.
Und das war jetzt gar nicht böse, absolut nicht böse.
Nee, gemeint. Du bist nicht böse, aber ich habe dazu nur böse Ideen. Also gehe ich mal schnell weg von dem, was du gerade gesagt hast und gehe lieber woanders hin. Und zwar unterscheidet sich das Weltenportal ja in einer ganz interessanten Sache von den anderen genannten Zeitschriften, denn es hat keinen engen Scope, sondern einen sehr offenen, Hauptsache Fantastik. Ist das richtig?
Das ist richtig, ja. Und das war auch der Hintergrund von dem Ganzen. Ich liebe Themenanthologien. Sind ja auch in diesem Jahr wieder schöne Themenanthologien entstanden. Nur ich lese gern sehr unterschiedlich. Sowohl in der Science Fiction als auch allgemein in der Literatur. Und da ist mir aufgefallen, solche Gelegenheiten, dass man halt einfach mal so einen Grenzgänger irgendwo mit unterbringt. Was fantastisch ist, das ist weniger gegeben. Die Science Fiction Szene, die ist da tatsächlich breiter aufgestellt mit Future Fiction, Nova, Exodus und so weiter. In der Fantastik gibt es sowas meines Wissens nach nicht. Also es gab, glaube ich, mal die Alraune, aber so ein Periodikum auch, wo Fantasy, Fantastik oder wie gesagt Steampunk, alles, was irgendwie noch nicht so ganz in ein Genre passt, das scheint zu fehlen. Und da kam mir die Idee, okay, wir machen das klassisch wie die amerikanischen Literaturzeitschriften, also die früheren, wo auch viele Grenzgänger mit dabei waren. Und ja, das Magazin, das ist ja nicht nur ein Story-Magazin, sondern auch ein allgemeines Literaturmagazin, damit wir so auf Neuerscheinungen aufmerksam machen können und vor allem so mal MacherInnen auch mal zu Wort kommen lassen mit den Interviews, in Essays, in Artikeln. Und das war so die Keimidee, wie ich eigentlich die Zeitschrift gestalten will.
Es fallen mir dazu zwei Sachen ein. Erstens habe ich gestern im Zug zwei Ausgaben vom US-amerikanischen Magazin Magazine of Fantasy and Science Fiction gelesen. Und da habe ich mich dann zwischendurch auch gewundert, weil natürlich nicht alles Science Fiction war, sondern auch eine Menge Fantastik oder Horror sogar oder Fantasy, meistens Urban Fantasy, eher weniger High Fantasy dabei war. Und zweitens haben ja die Queer-Welten auch diesbezüglich einen weiteren Scope, dass sie nicht nur Science Fiction bringen, sondern auch Fantasy, sei es High Fantasy oder Urban Fantasy, aber eher keine, nicht wirklich expliziten Horror, auch wenn da der eine oder andere Grenzgänger mal dabei gewesen sein könnte. Also eigentlich könnte man das Weltenportal ein bisschen mit den Queer-Welten vergleichen, was das den Scope des Genres betrifft.
Ja, das würde ich auch sagen. Ich denke, wir haben da eine ähnliche Herangehensweise. Queer-Welten hat natürlich einen Fokus auf nicht als Genre bezogen, sondern als Magazin selbst. Halte ich auch für sehr wichtig. Die Queerwelten, wenn sie zufällig gerade zuhören, die würde ich auch gern mal in einem Interview im Weltenportal bringen. Also wenn die jetzt gerade zuhören, ich bin sehr interessiert, weil wir ja in dem Magazin auch andere Magazine vorstellen. Wir hatten Nova und Exodus schon. In der nächsten Ausgabe, das kann ich schon mal anteasern, wird das Zwielicht vorgestellt. Und danach würde ich auch gerne noch Queerwelten und Future Fiction Magazine vorstellen. Einfach, weil ich denke, wir sollten uns gegenseitig so ein bisschen unterstützen. Wir sind ja keine, ich sag mal, Konkurrenz zueinander. Ich glaube, dafür sind wir alle ein bisschen zu klein. Es ist auch einfach schön, so über den Tellerrand zu gucken und zu schauen, was gibt's denn eigentlich außerhalb?
Ich glaube, viele lesen alle Magazine, wobei ich bei den Queerwelten oft glaube, dass die noch mal ein ganz anderes Publikum erreichen. Das sieht man ja an diesen Mikro-Stories, die sie immer haben. Da bin ich manchmal ganz überrascht, wen die so alles aufgabeln. Also Namen, die mir wenig sagen oder die ich bestenfalls von Instagram kenne oder so oder vielleicht von Blue Sky. Also das ist nochmal irgendwie, es gibt Überschneidungen bei der Zielgruppe. Also dann auch so Leute, die sich im SFN, im Forum austauschen, die dann auch die Queerwelten lesen. Und dann aber auch trotzdem die Exodus und die Nova lesen. Aber es gibt halt auch noch mal eine Zielgruppe daneben, die mit der alteingesessenen Science-Fiction-Szene eher nicht so viel zu tun hat.
Na gut, ich denke, jedes dieser Magazine, ja, Überschneidung, aber hat natürlich eine Bubble, möchte ich es jetzt nicht unbedingt nennen, spricht aber verschiedene Menschen an. Das Future Fiction Magazine mit seiner Fokussierung auf Near Future und Hard SF spricht ein ganz anderes Publikum an als die Leute, die Fantastik mögen. Und die Queerwelten, die sprechen natürlich auch viele Menschen an, können wir jetzt auch einfach mal so sagen, die in anderen Magazinen jetzt ein bisschen unterrepräsentiert sind. Und ich denke, da findet man dann halt auch eher Geschichten, die man dann lesen möchte. Also ja, ich denke, Überschneidungen gibt's. Ich glaube nicht, dass tatsächlich alle so enthusiastisch sind, alle zu lesen, aber Überschneidungen gibt es immer.
Ja, das stimmt. Und bei dir gibt es ja auch so WiederholungstäterInnen. Also es gibt einige Leute, die häufig im Weltenportal veröffentlichen. Gibt es eigentlich auch jemanden, der immer dabei war? Aber nicht immer mit einer Geschichte, oder?
Nein. Nein, also jemand, der immer dabei war, nicht. Im Magazinbereich mit den Rezensionen, ja. Ich glaube, Anna Eichenbach ist seit der ersten Ausgabe kontinuierlich vertreten. Gut, was die AutorInnen betrifft, gut, es ist klar, viele davon kommen von meinen Anthologien, die haben schon mal mit mir zusammengearbeitet. Und wenn sie dann einmal eine positive Erfahrung mit dem Weltenportal gemacht haben, dann versuchen sie es logischerweise auch immer wieder. Also ich habe mir jetzt tatsächlich mal durchgeguckt. Kai Focke, Sarah Luther, mit denen arbeite ich auch sehr eng zusammen, sind recht häufig vertreten. Nicole Hobusch, die hat sich irgendwie seit Ausgabe 3 irgendwie fast immer mit reingemogelt. Was heißt mit reingemogelt? Die ist einfach gut, muss ich jetzt auch mal sagen. Aber dann gibt es auch so Namen, die regelmäßiger einreichen. Ich habe jetzt den Ulf Wildebrand, den Michael Schmidt, die Nele Sickel, den Manuel Bendrin. Irgendjemand habe ich jetzt sicher vergessen, aber ja, ich lese von denselben Namen immer wieder und es hat natürlich auch einen Hintergrund. Irgendwas lösen diese Geschichten in mir aus, dieser spezielle Stil, den die Einzelnen haben. Ja, und deswegen sind sie natürlich auch häufiger drin. Wobei ich jetzt auch für alle, die jetzt mal zuhören, sage, es gibt da jetzt hier keine Stammplätze in dem Sinn. Wenn eine tolle Geschichte reinkommt, dann freue ich mich. Egal, von woher sie kommt.
Ich glaube, wir alle, also ich will ja jetzt nichts mehr herausgeben, habe aber in der Vergangenheit durchaus schon mal was herausgegeben. Wir alle träumen, glaube ich, davon, eine Geschichte von einer komplett unbekannten Person zu finden, zu entdecken, die dann irgendwie gleich abräumt. So wie im Jahr 2021 Aiki Mira. Niemand wusste vorher, wer Aiki ist und plötzlich sind irgendwie drei Geschichten nominiert und niemand kann sich das so richtig aufschreiben, weil die drei Geschichten alle an drei unterschiedlichen Orten veröffentlicht worden sind. Also, aber es wäre Spaß ohne Ende, oder? Wenn wir jetzt jemanden finden. Am besten auch noch eine aus einer Personengruppe, die jetzt nicht so wahnsinnig repräsentiert ist. Also nicht unbedingt ein 60-jähriger weißer Mann, sondern jemand anderes. Jünger, gegebenenfalls nicht unbedingt männlich. Und dann zu sagen, ich habe das entdeckt, juhu, diese Person hat mir diese Geschichte geschickt und ich habe sofort gemerkt, wie gut das alles ist und so. Aber ja, ist nicht einfach und ich glaube, die Queerwelten können sich sowas jetzt ein bisschen aufs Revers schreiben mit Charlene Winter, die ja immerhin jetzt auch bei beiden Preisen nominiert worden ist mit Grüne Herzen. Das ist natürlich ganz cool.
Das war aber auch oder ist auch eine grandiose Geschichte. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt beim zweiten Preis laufen wird.
Ja, das stimmt. Das ist ja auch immer das Witzige ist beim Kurt-Laßwitz-Preis. Du warst auch mit deiner Story in Alien Contagium, warst du auch bei beiden Preisen, ne?
Genau.
Ja, genau. Und ich bin jetzt letztes Jahr und dieses Jahr auch bei beiden Preisen. Und beim Kurt-Laßwitz-Preis hatte ich dann danach immer das Bedürfnis zu sagen, hier, guck mal, ich bin nominiert, lest euch mal die Geschichte durch. Also das dann überall zu posten, bei Instagram und Facebook und so. Und beim Deutschen Science-Fiction-Preis habe ich einfach gar nichts gemacht. Denn die müssen ja eh alles lesen. Ich muss gar nichts
die
machen.
Müssen
ich kann
alles lesen.
Ich kann einfach meine Social-Media-Sachen für andere Sachen benutzen, für irgendwelche neuen Podcast-Folgen. Ich muss gar nichts sagen.
Eben der Unterschied zwischen dem DSFP und dem KLP. Beim KLP ist eben die Verbreitung schon mit Ausschlag geben. Man kann nur etwas wählen, das man kennt.
Richtig.
Muss ich ja auch selber zugestehen. Ich habe auch nicht immer alles gelesen, was nominiert ist. Deswegen konnte ich auch nur für das abstimmen, was ich eben kenne oder was ich bis zur Abstimmung nachgeholt habe. Und es ist klar, da ist es nun mal so, dass man nicht alles kennt und deswegen manche Beiträge, gerade wenn sie weniger Verbreitung hatten, auch geringere Chancen haben. Ohne jetzt was gegen den Preis zu sagen, ich finde den KLP toll, aber das ist halt bei den Abstimmenden eben mit das Problem, dass sie nicht alles kennen und ja, deswegen keine umfassende Abstimmung eigentlich machen können. Leider.
Ja, das ist halt das Konzept des Preises, aber wir haben ja auch zwei und die unterscheiden sich dann ja auch manchmal in den Ergebnissen sehr stark oder auch schon in den nominierten Geschichten. Und das weiß man dann aber auch. Also ich weiß einfach, wenn ich eine Kurzgeschichte in der Exodus habe, dass ich dann beim Laßwitz-Preis eine höhere Chance habe, als wenn ich irgendwo unter ferner Liefenmaschinen bin. Ist einfach so. Wissen, glaube ich, auch alle. Und ja, wenn man dann irgendwie in einer Anthologie erschienen ist, die 25 Euro kostet, von der es kein E-Book gibt, die nicht bei irgendwelchen Messen waren, wird's echt schwer.
Ja.
Ja. Naja. Aber das Weltenportal ist ja sehr leicht zugänglich. Erstens seid ihr beim Buchcon mit den Printexemplaren. Man kann das Print bestellen, aber man kann das PDF kostenfrei runterladen.
Genau, und das war auch ein Teil der Konzeption. Ich bin ja so ein Kind des früheren Internets. Also wir reden hier so von den 90ern, Anfang des Jahrtausends. Was mir da sehr gut gefallen hat, dass es sehr viele Webseiten gab, also weit vor Social Media, viele Webseiten, viele Foren, die unglaublich viel Inhalt boten. Auch diese Websins, die sind da hochgekommen. Ich schätze, das bekannteste im deutschsprachigen Raum dürfte das Corona-Magazin sein, das nichts mit Corona zu tun hat und sich deswegen auch in seinen letzten beiden Jahren, ich glaube, Fantastica oder so ähnlich genannt hat.
Ja.
Habe ich sehr, sehr gern gelesen und das haben ja auch Tausende gelesen. Und dieser Gedanke, dass man einfach ein Community-Magazin hat, wo man mitmachen kann, aber auch selbst die Inhalte kostenlos bekommen kann, nicht weil man nicht dafür zahlen wollte, sondern einfach weil da der Enthusiasmus da ist, das kostenlos zur Verfügung zu stellen. Und diesen Gedanken wollte ich so ein bisschen mit dem Weltenportal wieder aufleben lassen. Also, dass ich Menschen einfach barrierefrei ein schönes Magazin anschauen können.
Das ist ziemlich cool. Gibt es eigentlich schon seit Ausgabe 1 auch eine Printausgabe?
Seit Ausgabe 1 gibt es die Printausgabe, ja. Wobei die Ausgabe 1 eben in sehr, sehr geringer Stückzahl gedruckt worden ist. Ich glaube, ich habe 50 Stück gedruckt. Die sind mittlerweile auch alle weg. Ja, beim Buchcon haben mich auch, glaube ich, 3 oder 4 Leute gefragt, ob es die Ausgabe 1 irgendwann wieder geben wird. Das sind dann natürlich die ganzen SammlerInnen, ne?
Mhm.
Und ja, ich gucke, dass ich die Ausgabe irgendwann wieder drucke. Das Problem ist, das Magazin hat sich seitdem so stark verändert, dass ich das ganze Magazin, die ganzen Texte noch einmal komplett neu anrichten müsste, damit ich das Ganze auch wieder drucken kann. Ich meine, so als historisches Dokument lasse ich das PDF gern im Web, aber wenn ich mir jetzt denke, okay, das sind Typofehler drin, das sind noch Rechtschreibfehler drin, das Layout gefällt mir auch nicht. Wenn ich das jetzt einfach wieder nachdrucke, ich glaube, damit wäre ich nicht zufrieden. Und das ist auch der Grund, warum es die Ausgabe 1 noch nicht in den Nachdruck geschafft hat.
Ich verstehe. Und die Sammler könnten dann ja auch sagen, oh nein, Mist, ich wollte aber die originale Ausgabe. Und dann müssen sie halt irgendwie so einen Schwarzmarktpreis zahlen.
Da wäre ich aber gespannt. Ich schaue mal die nächsten Jahre, wie es auf eBay aussieht. Eine Ausgabe habe ich ja noch.
Ja, eine hast du für dich behalten, ja?
Natürlich.
Okay, verstehe, ja. wie ist denn die Auflage gestiegen seit Ausgabe 1?
In einem sehr kleinen Schritt, deswegen auch mal die nackten Zahlen. Das Magazin ist jetzt noch nicht Marktführer. Wir sind bei einer Startauflage von 100 Exemplaren. Und dann, wenn diese Startauflage abverkauft ist, drucke ich meistens in 25er Stößen nach. Und die erfolgreichste Ausgabe, die jetzt gerade wieder ausverkauft ist, ist die Ausgabe 4 mit 150 Exemplaren. Also 150 ist bislang die Grenze. Die meisten der anderen Ausgaben, die tänzeln so um 125 Druckausgaben herum. Aber es ist ja eben auch ein Websinn und da läuft es deutlich erfolgreicher. Wir haben so um die 2000 Aufrufe pro Ausgabe. Die erste Ausgabe, die ist natürlich am längsten draußen, aber diese Zahl, die kann ich mir gar nicht erklären. Ich glaube, wir sind da so bei 8000, 9000 Aufrufen. Ich weiß nicht, warum schon die Folgeausgabe deutlich niedriger ist, aber dann hat scheinbar ein Kernpublikum gefunden, ebenso zwischen 1000, 2000, 2200. Das kommt natürlich darauf an, wie lang die Ausgabe jeweils draußen ist. Aber das sind so die Aufrufzahlen.
Und du hast eben gesagt, dass die Statistik auch, wenn ich jetzt hingehe und das irgendwie 10-mal aufrufe, dass er mich nur einmal zählt.
Genau, wenn das ist W-Statistics, also WordPress-Statistics. Wer das Programm kennt, weiß, dass es natürlich anonymisiert ist und nur bedingt aussagekräftig. Also wenn du jetzt mit 5 verschiedenen Browsern also auf der Arbeit, auf deinem Handy oder sonst irgendwo die Ausgabe aufrufst, dann wirst du schon wieder hochgezählt. Mhm. Aber wenn du die ganze Zeit vor deinem PC sitzt und die Ausgabe wieder aufrufst, dann wirst du nicht hochgezählt. Ja. Deswegen, ja, 2000 Aufrufe, ich schätze mal, wenn ich es mal durch 4 oder durch 8 teile, dann landen wir so bei insgesamt mit den Druckausgaben 300 LeserInnen. Ich schätze, das ist eine relativ realistische Zahl. Wer es genau liest, das merke ich ja auch nur, wenn mich jemand drauf anspricht, sei es jetzt auf Social Media oder auf dem Buchhorn, dann sehe ich ja, wie wird das Magazin gelesen. Aber ich schätze mal, so um die 300, würde ich sagen, ist eine realistische Zahl.
Es gibt ja auch meistens so einen kleinen Lesezirkel noch im Forum, bei dem aber auch eher so eine Handvoll Leute mitmachen, ne?
Gut, klar, bei den Lesezirkeln im Forum, da merke ich natürlich, nehmen sich nicht viele die Zeit, zu jeder Ausgabe irgendwas zu sagen. Ich weiß ja auch, dass viele Leute das Exodus abonniert haben und da merkt man auch im Forum, dass da nicht jeder trotzdem seine Meinung dazu abgibt, zu jeder Ausgabe.
Das ist ja auch anstrengend.
Gegebenenfalls, genau. Also ich merke es jetzt auch gerade wieder. Ich habe mir jetzt 2 Anthologien im Forum zum Lesen hingelegt und jedes Mal danach die Gedanken irgendwie zu artikulieren, das kostet ja auch Zeit, ne?
Also ich bin jetzt seit über 4 Jahren mit meinem Blog Rezensionsnerdista dabei und auch schon seit 3 Jahren mit diesem Podcast. Und ich finde es immer noch viel einfacher, einen Roman zu rezensieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich mir da irgendwas entgangen ist, ist auch viel kleiner oder fällt dann nicht so sehr ins Gewicht. Einen Roman lese ich auch nur dann durch, wenn er mir wirklich gefällt. Das heißt, es ist tendenziell normalerweise eine eher positive Rezension. Und bei einer Anthologie ist es, ich denke, immer, wirklich immer. Sogar bei einer Storysammlung von Stephen King, der zu meinen LieblingsautorInnen gehört. Immer so, dass nicht alle Kurzgeschichten mir gefallen. Und bei einer deutschsprachigen Anthologie aus der Szene, wo sich dann auch noch fast alle kennen, es ist super unangenehm. Ich kann eigentlich gar nicht alles richtig machen. Schweige ich zu einer Story, sind die Leute auch oft nicht glücklich. Sage ich meine ehrliche Meinung, sind die Leute auch nicht glücklich, es sei denn, ich mag die Story. Dann aber auch ohne Einschränkungen. Also es ist auch schon passiert, dass ich gesagt habe, nein, die Story ist ganz gut, nur hier ist mir das und das aufgefallen und das ist dann schon zu viel. Ach, es ist ja wirklich nicht einfach und ich verstehe, wenn Leute sagen, okay, dann mache ich lieber nichts. Ich lese einfach vor mich hin und schweige.
Ja, das ist so eine Gratwanderung. Und ich habe mir dann auch schon öfter gedacht, ich lese ja auch Geschichten von AutorInnen, die letztendlich dann bei mir auch im Weltenportal teilweise sind. Das heißt, eine Geschichte, ich sag mal, öffentlich verreißen mache ich es eh nicht, aber ziemlich viele Kritikpunkte aufführen, das finde ich dann so in meiner Doppelrolle als Herausgeber auch ein bisschen kritisch.
Ja, es sollte nicht so sein.
Es sollte nicht so sein, aber da ist ein Vertrauen da und das Vertrauen ist aber am besten, wenn man irgendeinen starken Kritikpunkt hat, dass man das nicht unbedingt öffentlich breitredet, sondern wenn man mit dem Autor, der Autorin eh einen Draht hat, das dann vielleicht in der Mail klärt.
Oh, selbst das ist schwer.
Natürlich ist das schwer, aber
wir haben diesen Autor, den wir auch beide kennen, der, falls er jetzt zuhört, auch weiß, dass er gemeint ist, der zwar eigentlich Kritik will und Feedback, aber wenn das Feedback nicht so positiv ist, dauert das immer ein paar Tage, bis das dann wieder gut ist. Und das sind dann so ein paar Tage, die können auch unangenehm sein für alle Beteiligten. Ist nicht so einfach manchmal. Selbst per E-Mail, selbst wenn ich es nicht öffentlich mache.
Ja, genau deswegen würde ich mich auch drüber freuen. Da ging es im Forum ja auch im letzten Monat, glaube ich, ein bisschen ab. Ich würde mich freuen, wenn tatsächlich mehr LeserInnen sich zu Wort melden würden, auch weil man dann selber einen ganz anderen Input bekommt. Ich meine, wir sind nun mal in der Szene drin und so ein paar, ich sag mal, Casual Readers, ne? Wäre so würde mich auch freuen, mehr von den reinen LeserInnen zu hören.
Ich habe was ganz Interessantes zu dem Thema, weil du spielst ja jetzt an auf die Debatte, sollten Leute, die selbst schreiben, überhaupt auch rezensieren bzw. Feedback geben, weil Da habe ich was ganz Interessantes gelesen in dieser Woche auf der Webseite von Andreas Eschbach, der ja auch Schreibtipps auf seiner Webseite hat und ab und zu mal gefragt wird, ob er sich denn nicht mal einen Text angucken kann, um dazu was zu sagen. Und was er dazu geschrieben hat, jetzt öffentlich für uns alle, hat mich sehr erhellt. Und das wäre eigentlich ein Argument für die Fraktion, die gesagt hat, Leute, die selber schreiben sollen, besser den Mund halten. Weil er schrieb nämlich, wenn ich mir den Text angucke und was dazu sage, dann kann es passieren, dass ich mich dahingehend äußere, das ist jetzt frei paraphrasiert, ne? Ich habe den Text nicht vor mir vor Augen, also Entschuldigung, falls da was ungenau ist, dann besteht die Gefahr, dass ich den Text mehr so mache, wie ich es selbst schreiben würde. Also unter Umständen, wenn das dann jemand ist, der seinen Stil gerade erst noch findet, wird dann das kaputt gemacht, was diesen Autor, diese Autorin vielleicht einzigartig gemacht hätte. Weil eben jemand, der seinen eigenen Stil im Kopf hat, guckt und dann sieht, aha, sollte aber mehr so und so, ich würde es eher so und so schreiben. Mein Onkel hat das auch mal gesagt. Mein Onkel ist Amerikaner und ich wollte einen englischen Text von ihm korrigiert haben und er meinte so, das kann ich nicht machen. Ich würde es alles zu sehr zu meinem Stil machen. Ich würde es mir zu sehr aneignen. Ich kann nicht einfach mich dann nur auf die Grammatik konzentrieren. Ich würde da zu sehr drin rumfuschen, frag lieber jemand anderen. Was ja auch ganz nett ist, abgesehen davon, dass ich keinen anderen gefunden habe. Aber das soll ja so nicht sein. Man soll ja seinen eigenen Stil behalten. Und das könnte unter Umständen, wobei Rezensionen sind ja weniger krass, als wenn ich einen Text jetzt wirklich lektoriere oder mir angucke und mit Anmerkungen versehen, könnte natürlich sein, dass ich dann dazu neige, zu denken, das hätte ich aber anders gemacht. Und ja, dann unter Umständen was kaputt mache, was eine zarte Pflanze ist, die noch ganz hübsch geworden wäre.
Und das ist ein sehr interessanter Gedankengang. Ein sehr interessanter Gedankengang. Ich überlege auch gerade. Ich denke, wenn es, man weiß ja als Leserin in der Regel selten, wenn man nicht gleich die Vita durchgelesen hat, ob jemand schon länger schreibt oder nicht. Ich denke, es ist nie verkehrt, wenn man seinen Eindruck schildert, wenn man tatsächlich in einer Kritik, aber dann das Lektorieren anfängt, ich glaube, dann geht man einen Schritt zu weit. Man kann durchaus sagen, warum etwas für einen nicht funktioniert, aber ich glaube, das Lektorieren in einer Rezension sollte man schon vermeiden. Letztendlich ist eine Rezension ja auch ein Meinungseindruck und da denke ich, dass es wichtig ist, auch immer wieder zu betonen, dass es die eigene Meinung ist, auch wenn man mit dem Text vielleicht jetzt dann nicht so ganz glücklich ist.
Das glaube ich nicht, dass es nötig ist, weil das ist implizit. Das ist immer so. Wenn jemand etwas schreibt, dann weiß ich, dass er, sie, they die eigene Meinung beschreibt. Das muss die Person nicht immer dahin schreiben. Ich bemühe mich, das zu tun, weil mir das sofort angekreidet wird, wenn ich es nicht tue. Aber eigentlich ist es Quatsch. Es ist klar, dass es meine Meinung ist.
Sollte eigentlich sein. Nur manche Formulierungen wirken, ich sage mal, nicht jetzt bei dir, also, sondern einfach nur allgemein, wenn ich Rezensionen lese, als kommt da irgendjemand, der die Gesetze aufzählt und ja, Regeln sind sinnvoll, aber Regeln können auch gebogen werden.
Also selbst wenn jemand jetzt schreibt, so der Text ist schlecht, statt den Text finde ich schlecht, dann weiß ich ja, dass die Person eigentlich meint, ich finde den Text schlecht. Und ob der Text schlecht ist, das entscheidet dann jede Person für sich. Klar, natürlich ist es besser, man schreibt, ich finde den Text schlecht. Wobei, wenn ich einen Text schlecht finde, würde ich wahrscheinlich eher schweigen, aber ja.
Na, ich habe so eine Phrase, ich weiß, Phrasen magst du nicht. Also mir hat der Text nichts gegeben. Das ist so eine meiner liebsten Phrasen, weil sie ja meistens auch zutreffend ist, wenn mir ein Text nicht gefällt. Der muss nicht unbedingt schlecht sein. Kann schlecht sein, aber muss nicht unbedingt.
Wenn man dann schreibt, so ich konnte damit einfach nichts anfangen.
Genau.
Der Text hat nicht zu mir gesprochen. Mich irgendwie nicht erreicht. Ja, na klar, das stimmt. Ich habe aber auch überlegt, nochmal zu der Sache, die Andreas Eschbach gesagt hat. Ich habe ja jetzt seinen neuen Roman zweimal gelesen, also einmal gehört und danach nochmal gelesen. Und das ist ja ganz klar, dass der ganz anders schreibt als ich. Völlig klar, völlig anderer Stil. Und ich hätte aber, glaube ich, nur zwei halbe Sätze weggetan. Ansonsten hätte ich den genauso gelassen. Aber das ist natürlich auch ein Profi, der seit 25, 30 Jahren schreibt und seinen eigenen Stil hat. Und das ist als solcher erkennbar. Ich glaube, diese Gefahr besteht wahrscheinlich tatsächlich, wie du eben schon gesagt hast, eher bei den Leuten, die gerade ihren Stil noch finden, wo vielleicht mal hier, mal da wirklich was ein bisschen schräg und schief noch ist. Und dann hinzugehen und das so zu machen, so wie ich es lösen würde, obwohl die Person das vielleicht anders lösen würde. Vielleicht wäre dann beim Feedback geben, das ganz gut, keinen konkreten Vorschlag zu machen, sondern zu sagen, kannst du das hier nochmal mehr beschreiben oder kannst du hier nochmal ein bisschen Beschreibung wegnehmen oder wie auch immer. Also so zu sein, dass die Person selbst dahinter kommt, so wie will ich es eigentlich schreiben, in meinen Worten.
Das ist etwas, das ich mit einem Autor, den du auch kennst, Sven Haupt, der ja einfach erfahrener ist im Schreiben, von dem habe ich mir am Anfang relativ viel abgeschaut, bis ich gemerkt habe, ich sollte nicht wie Sven schreiben, weil ich kann auch nicht wie Sven denken. Und die Tipps waren immer hilfreich. Er hat ja nie gesagt, schreib das so und so, sondern ich habe gedacht, okay, ich schreibe das am besten so, wie er es tut, bis ich gemerkt habe, das passt nicht zu mir. Die Tipps selber waren gut, die Umsetzung, die ich dann zuerst gemacht habe, war schlecht. Und ich merke das auch, ich finde jetzt auch meinen eigenen Stil. Ich würde auch behaupten, ich habe meinen Stil noch nicht 100% gefunden. Ich gehe nur in eine Richtung, wo ich ihn finde.
Ja, das verstehe ich.
Aber ja, deswegen verstehe ich auch, was du meinst.
Manchmal finde ich das auch echt angenehm, wenn jemand stilistisch ganz weit weg von mir ist. Zum Beispiel jetzt Alchemira. Der hat definitiv einen komplett anderen Stil. Plus andere Ziele und andere Themen. Das heißt, ich komme gar nicht erst in Versuchung, mich da irgendwie zu vergleichen zu wollen. Abgesehen mal davon, dass Alchemira auch Vollblutprofi ist inzwischen. Mhm. Und ich mich selbst immer noch als Rezensionsnerdista, die ab und zu mal Kurzgeschichten schreibt, beschreiben würde und aber ansonsten in der Bibliothek arbeitet und einen anderen Brotjob hat. Das ist ja auch nochmal was anderes. Es gibt ja auch diese VollblutautorInnen, die jetzt wirklich ihr Geld damit verdienen, ihr ganzes Geld. Von denen unterscheiden wir uns ja trotz all unseres Herzbluts ja immer noch sehr, weil wir könnten auch mal ein Jahr lang nichts schreiben und hätten genauso viel Brot im Kasten.
Genau.
Solche sind es aber hauptsächlich, die im Weltenportal veröffentlichen, HobbyautorInnen.
Genau, es sind meistens HobbyautorInnen. Ich glaube, jeder eigentlich. Na gut, wir kennen ja auch die Situation auf dem deutschen Markt. So VollblutautorInnen gibt es schon eher selten. Wenn, dann arbeiten sie im Heftromanbereich, ne? Dann gibt es eben die wenigen Profis, die eine gewisse Stückzahl erreicht haben, dass sie sich das auch leisten können. Vollzeit zu schreiben. Aber ja, im Weltenportal, glaube ich, habe ich keinen Vollzeitautor, keine Vollzeitautorin.
Was ich jetzt öfter mal gehört habe, ist Leute dann im Brotjob reduzieren. Zum Beispiel Nils Westerbohr, der ja Lehrer ist und aber auch Romane schreibt, der ein bisschen reduziert hat. Ich habe jetzt vergessen, auf wie viel Prozent, um irgendwie, ich glaube, es waren 2 Tage in der Woche zum Schreiben zu haben und den Rest eben zum Unterrichten. Das scheint ein Konzept zu sein, das für einige ganz gut funktioniert.
Ja, wobei ein kleiner Nachtrag, HobbyautorIn, ja, habe ich viele drin, allerdings auch so Namen, die schon sehr lange schreiben. Also da fällt mir jetzt gerade der Frank Lauenroth ins Auge. Ich glaube, der schreibt doch schon seit knapp 20, 25 Jahren. Da merkt man natürlich auch, Routine möchte ich es nicht nennen, man merkt einfach, wie da jemand seine Kunst schon verfeinert hat.
Ich denke mal, Friedhelm Schneidewind ist auch
schon. Friedhelm Schneidewind auch, ja genau.
Der ist auch schon eine Weile dabei und ich bin, Michael Schmidt müsste und Frederik Brake, sicherlich sind das beides Hobbyautoren, aber die machen das auch schon richtig lange. Genau. Also deutlich länger als 10. Ja, man müsste sie jetzt fragen, aber ich glaube, die gibt es schon echt lange. Also nicht nur als Mensch, sondern auch als Kurzgeschichtenautoren. Ja, nee, das stimmt natürlich. Und dann gibt es sicherlich auch ein paar, die ihren Hauptjob ein bisschen reduziert haben, um mehr Zeit zum Schreiben zu haben. Aber ja, selbst die meisten VollblutautorInnen haben ja auch noch andere Aufträge und Dinge, mit denen sie Geld verdienen. Seien es Lesungen, Podcasts, Auftritte in Schulen, Zeitungsartikel, was auch immer. Also das Geld kommt ja selten alles von den Romanen. Ich glaube, da musst du echt Andreas Eschbach, Joshua Tree oder Brian Q. Morris sein oder so. Die machen nichts anderes mehr.
Ja gut, klar, die haben die entsprechenden Stückzahlen mittlerweile. Sei ihnen auch gegönnt.
Das stimmt. Das ist ja auch beruhigend zu wissen, dass es noch Menschen gibt, die nur davon leben können, dass es jetzt nicht völlig ausgestorben ist. So, auch wenn ich persönlich das nicht anstrebe. Ich glaube, das habe ich angestrebt, als ich so 20 war oder so. Aber dann auch wieder davon abgelassen. Aber als ich 20 war, habe ich auch das Geld, das ich fürs Leben brauchte, noch ein bisschen unterschätzt. Weil mit 20 kommst du ja auch klar, wenn du in einer 9 Quadratmeter WG-Wohnung irgendwo bist und fast nichts isst, also außer Spaghetti mit Tomatensauce. Und da ist mein Leben dann doch ein bisschen anders geworden. So würde es möglicherweise noch funktionieren mit dem Standard, den ich vor 25 Jahren hatte. Ja, genau. Und ich habe in einem Interview mit Sarah Luther gelesen, beziehungsweise Sarah dich interviewt, wie es überhaupt zu dieser Vampirausgabe gekommen ist. Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Worte drüber verlieren.
Ja, das geht sogar noch vor das Weltenportal. Ich hatte, als ich hauptsächlich nur Anthologien gemacht habe, irgendwann die Idee, man könnte eine Vampir-Anthologie machen. Ja, nicht die grandioseste Idee, aber eine schöne Idee. Mit einem Sekundärteil. Also nicht nur reine Story, sondern auch noch einen kleinen Sekundärteil. Und als dann das Weltenportal angelaufen ist, da kam dann die nächste Idee, man könnte ja ab und zu auch eine Sonderausgabe machen, bis ich natürlich gemerkt habe, wie lange es eigentlich dauert, eine Ausgabe zu machen. Aber die Vampirausgabe, die habe ich dann halt mal angeleiert, die hat auch über 2 Jahre gedauert, sie komplett zusammenzustellen und fertigzustellen. Und ja, das wird vermutlich auch erstmal eine einmalige Geschichte bleiben, eben weil der Erscheinungszyklus vom Weltenportal schon sehr großzügig ist. Da immer mal wieder eine Sonderausgabe dazwischen hauen, ist wahrscheinlich nicht so produktiv. Aber ja, wie kam die zustande? Ich mag Vampire. Die haben mich immer irgendwie als Wesen begleitet, als Fantasy-Wesen. Das hat wirklich angefangen, ich habe nachgedacht, mit Graf Dracula. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt.
Ja.
Gut, für alle, denen es nicht sagt, das ist eine Vampirente. Und als die wiederbelebt worden ist, wurde statt Blut Ketchup benutzt. Und seitdem ist sie Vegetarier. Und das fand ich herrlich, habe ich als Kind gesehen. Dann kamen natürlich über die Jahre so Romane von Anne Rice kam dazu. Von Brian Lumley kamen sie dazu. Die ganze Romantasy-Welle, die ist dann an mir vorbeigeschwappt. Aber so Serien wie Buffy, True Blood und auch Vampire Diaries, ich gestehe es, ich bin Vampire Diaries-Fan, die haben halt immer wieder dieses Interesse hochgehalten. Und das Interesse an Vampiren, das habe ich dann auch in der Recherche gemerkt, das ist so ein Wesen, das in seiner Grundkonzeption tatsächlich in allen Kulturen auf der Welt verbreitet ist. Die unterscheiden sich, sowas wie die chinesischen Jiangxi. Die sind zwar ziemlich lustig, weil sie sich so ruckartig als Leichnam bewegen, aber von der Grundausrichtung, wiederbelebter Leichnam, trinkt Blut, kann nur bei Nacht existieren. Da ist es in fast jeder Kultur auf der Welt ähnlich. Und das hat mich fasziniert. Ich denke, das Faszinierende an Vampiren ist auch, die leben sehr lange, haben übernatürliche Kräfte, müssen aber auch immer wieder mit Veränderung und Verlust klarkommen. Ich glaube, das ist das Reizvolle an denen. Genau deswegen habe ich mir gedacht, wir machen mal eine Vampirausgabe, die aber nicht nur die ganzen Klischees bedient, weil man hat bei Vampiren Klischees im Kopf. Nämlich meistens entweder Graf Dracula oder irgend so ein glitzerndes Love Interest. Und ich dachte, dazwischen, da gibt's noch mehr. Da gibt's auch noch mehr als Anne Rice, die ich ja immer noch sehr liebe, die Romane von ihr. Und ja, die Vampire, denen hat man sich dann in unterschiedlicher Form angenommen. Und das merkt man auch in diesen 13 Geschichten, die da drin sind, egal ob jetzt jede gefällt, aber sie gehen die Thematik alle sehr unterschiedlich an. Und das hat mir dann auch gefallen, das Ganze zusammenzustellen.
Sie sind auch von der Geschmacksrichtung unterschiedlich. Es gibt witzige, traurige, gruselige oder auch eher spannende, kriminalistisch interessante Stories, also welche, wo man Rätsel lösen muss. Und ja, die AutorInnen haben auch einen sehr unterschiedlichen Stil.
Mhm.
Den flapsigen Stil bei Nicole und den eher, sag mal, altmodisch oder klassischen Stil wie bei Anna Eichenbach. Also es ist halt sehr, sehr, sehr unterschiedlich.
Und das war mir auch klar, das ist im Übrigen, ich glaube, das weiß nicht jeder, das war eine Weltenportal-Ausgabe auf Einladung. Also im Normalfall kann man beim Weltenportal ja frei einreichen und kann dann genommen werden oder auch nicht. Das war jetzt tatsächlich eine Ausgabe, bei der ich die AutorInnen angesprochen habe. Einfach, weil ich sie schon ein bisschen länger kenne, viel von ihnen gelesen habe und deswegen ja auch wusste, dass sie alle die Thematik unterschiedlich angehen werden.
Oder, falls man irgendwie zufällig von der Ausgabe erfahren hat, konnte man dem Herausgeber auch zurufen, so ein Fahrstuhl-Pitch, beziehungsweise noch weniger als ein Fahrstuhl-Pitch. Er steigt in den Fahrstuhl, man fährt selbst nicht mit und man ruft ihm einen Satz entgegen. Das konnte auch klappen.
Yvonne, ich habe tatsächlich gedacht, du hast da schon eine Geschichte mehr oder minder in der Schublade, als du den Pitch gemacht hast. Deswegen habe ich auch gleich ja gesagt. Also bei dem Titel, das ist im Übrigen die Zahnspange, da war mir klar, okay, die Geschichte kann nur gut werden. Wenn sie so einen Titel hat als Vampirgeschichte, kann sie nur gut werden.
Ja, es ist als Vampirgeschichte, ich sprach noch mit Frankie. Frankie ist mein ältestes Kind. Und darüber, nachdem wir vom Bukon zurück waren, und dann sprachen wir auch über gute Titel. Und je nachdem, in welchem Zusammenhang, wenn ich jetzt das Inhaltsverzeichnis aufschlagen würde vom Weltenportal und ich würde nur Zeit haben für eine Geschichte und würde auf die Titel schauen und ich weiß, in jeder Geschichte geht es um Vampire, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass unabhängig davon, ob die einem nachher gefällt oder eine andere einem besser gefallen würde, ich mit dem Titel Die Zahnspange wahrscheinlich Glück habe, dass man dann hingeht und die liest, weil der Titel im Zusammenhang mit Vampiren ist halt originell, glaube ich. Ich kenne zumindest nichts, was mit Zahnspangen und Vampiren zu tun hat. Und das ist das Gute, aber Chris hat das gerade schon angedeutet, ich hatte die Geschichte noch nicht geschrieben. Ich dachte auch, ich hätte ganz viel Zeit, weil ich nämlich gedacht hätte, das, was dann jetzt Weltenportal 6 wird, wird noch vor der Vampirausgabe kommen, aber es war dann doch umgekehrt.
Ja.
Genau, aber es hat ja alles geklappt. Fast zu meiner Verwunderung. Und ja, ich habe selten Geschichten in der Schublade.
Und es ist auch schön, dass es geklappt hat. Also ich liebe die Geschichte auch. Und genau das ist der Grund, warum ich die Ausgabe gemacht habe. Ich wollte was Originelles haben, das es so noch nicht gibt.
Ja.
Und dass die Geschichte natürlich einen sehr, wie könnte ich es nennen, tragischen Unterbau hat, macht das Ganze natürlich noch mal besser.
Noch aus dem Nähkästchen geplaudert, nach dem Bukon. Beim Bukon gab es ja die Lesung, wo auch mehrere AutorInnen ihre Storys gelesen haben. Anna Eichenbach war dabei, Kai Focke, Nicole Hobusch und dann ich, die ich zusammen mit Frankie gelesen habe. Habe ich jemanden vergessen?
Sarah kam dann noch dazu, ja.
Ach, Sarah hat sich dann auf den freien Platz gesetzt, da waren wir schon weg. Okay, gut. Und dann haben wir später noch eine Live-Lesung gemacht für meine Mutter. Meine Mutter ist 70 und hat noch nie eine Geschichte von mir gelesen. Und dann haben wir ihr die vorgelesen. Ich habe mich währenddessen ab und zu ein bisschen gefürchtet, weil die Geschichte ja doch sehr traurig ist. Und meine Mutter mit Trauer auch Erfahrung hat aus erster Hand. Als wir dann fertig waren, sagte sie: Hast du das ganz alleine geschrieben? Ich nehme das mal als Kompliment, dass sie die Idee hatte, dass ich weiß nicht, wer mir dabei hätte helfen sollen. Anne Rice oder so, keine Ahnung, ist schon tot. Man kann ja nie wissen. Aber ja, das nehme ich jetzt mal als Kompliment. auch wenn ich mich ein bisschen lustig fühlte, mit 46 Jahren diese Frage gestellt zu bekommen, hast du das allein geschrieben, ich bin ja nicht mehr 11.
Ja, das hast du ganz allein geschrieben.
Das habe ich ganz allein geschrieben, ja. Ich war auch ein bisschen verwirrt, was ich darauf antworten soll. Nein, es gab auch ein Lektorat und es gab auch Testlesende, aber ja, natürlich habe ich das allein geschrieben, sonst würde ja noch ein anderer Name dabei stehen. Das Lektorat vom Weltenportal ist übrigens auch ziemlich gut.
Dankeschön.
Und es gab auch 2 Runden diesmal.
Genau, es gab 2 Runden.
Worüber ich dankbar war, denn ich hätte, einmal habe ich aus Versehen statt Wasserkocher Wassersprudler geschrieben und ich war schon ganz glücklich darüber, dass es dann noch jemand gemerkt hat vor dem Druck.
Und deswegen bin ich auch immer froh, dass wir aufmerksame TestleserInnen, KorrekturleserInnen haben. Einfach, weil wenn man irgendwann textblind ist, dann überliest man einen Wassersprudler auch, bis man mit der Nase draufgestoßen wird. Was ist ein Wassersprudler? Das ist doch dieses Ding, das Kohlensäure reinschießt.
Ja, genau. Ich hatte wahrscheinlich einfach das sprudelnde, kochende Wasser im Kopf. Und offensichtlich hat es ja auch sonst niemand bemerkt bis kurz vor Ende. Aber lass uns noch mal ein bisschen was zum Sekundärteil sagen. Der ist nämlich auch sehr klasse. Hm. Da hattest du ein paar absolut Profis dabei. Vielleicht wollen wir die mal ein bisschen erwähnen.
Gut, dann gehen wir mal die Profis der Reihe nach durch. Den größten Artikel, den hat der Detlef Klever geschrieben, nämlich Draculas Ahnen. Detlef macht ja auch die Cover vom Weltenportal. Er ist ja hauptsächlich Coverdesigner, Grafikdesigner und Comic-Künstler. Ich wusste aber, dass er schon ein Vampirbuch geschrieben hat. Jetzt muss ich überlegen, wie es heißt. Ich glaube, Die Kinder der Nacht war der Titel. Ist vor 15, 20 Jahren erschienen. Das habe ich auch. Und da wusste ich natürlich, dass er sich über Vampire auskennt. Und deswegen habe ich ihn angefragt, ob er den historischen Artikel schreiben könnte. Also die Grundplanung war, wir haben einen historischen Artikel, wir haben einen literarischen Artikel und einen modernen Artikel. Sind dann doch ein bisschen mehr geworden. Aber er sollte den historischen Artikel schreiben und er hat im Prinzip ein Destillat seines wunderbaren Vampirbuchs verfasst. Wenn man noch nichts über Vampire weiß oder selbst wenn man was über Vampire weiß und die Geschichte, wird man in diesem Artikel noch sehr, sehr viele Informationen finden. Ein weiterer der alten Garde, das ist der Friedhelm Schneidewind, der nebenbei als bekanntester Vampirologe Deutschlands gilt, hat zumindest Viva gesagt. Also die Älteren erinnern sich, Viva, das war so ein MTV-Klon. Von dem habe ich auch schon sehr, sehr viele Bücher gelesen, noch bevor ich ihn kennengelernt habe. Das war tatsächlich so ein Moment auf dem Buchcon vor, 3 Jahren, wo ich dann selber ein bisschen nervös war, weil ich habe von Friedhelm sehr, sehr viel gelesen und mittlerweile ist er auch schon ein Freund geworden, was auch eine ganz interessante Entwicklung ist. Und da war mir natürlich auch klar, er kann einen ganz interessanten Artikel über Vampire schreiben, eher auf die psychologische Ebene. Und ich glaube, wenn ich dann als letztes angefragt habe, weil ich wollte auch die, wie kann man sagen, die moderne Seite drin haben. Und Judith von Literatopia, deren Rezensionen lese ich ja sowieso unglaublich gern, weil sie tolle Rezensionen schreibt. Und sie liest ja auch unglaublich viel. Dann kam sie nicht nur mit einem Artikel über Vampire in der modernen Literatur, sondern auch gleichzeitig noch mit einem Manga- und Anime-Artikel. Und ich habe mir gedacht, jawohl, nehmen wir alles mit rein. Und ich denke, dieser ganze Sekundärteil, der dann noch von 2 größeren Buchbesprechungen abgeschlossen wird, nämlich einmal von Anna Eichenbach, die über Jay Kristoff, Das Reich der Vampire, David A. Linsam, der über Die nicht sterben von, oh Gott, jetzt muss ich den Namen richtig aussprechen. Grigor Zerr, ich hoffe, ich habe den jetzt
Grigor
richtig.
Grigor Zerr, ich weiß aber nicht, ob ich das richtig ausspreche, ich sehe es vor mir.
Genau, aber gerade auch, weil das ein Vampirroman war, der mit dem Schweizer Literaturpreis ausgezeichnet worden ist. Als David dann gesagt hat, okay, darüber sollte man schreiben, habe ich mir gedacht, ja, ich kenne das Buch nicht, aber ein Vampirroman mit dem Schweizer Literaturpreis ausgezeichnet, das sollte man doch vielleicht mal vorstellen. Ich habe es mittlerweile auch auf dem Sub liegen, ich muss es nur irgendwann noch lesen.
Also ich glaube, der Sub ist nie so hoch wie direkt nach dem Buchcon.
Genau.
Also das ist bei mir auch ganz schlimm. Zum Glück habe ich gestern im Zug viel gelesen, sonst würde es noch viel schlimmer sein. Aber ja, ich verstehe dein Problem. Das muss auch mal wieder in normale Gefilden kommen, hoffentlich irgendwann dann. Anfang des Jahres oder so. Weil so wie es jetzt gerade aussieht, würde ich 3 Monate brauchen, in denen ich nichts anderes kaufen darf, um das alles zu lesen. Cool, ja, aber das Weltenportal habe ich schon zum größten Teil durchgelesen. Daher ist das nicht so schlimm, weil ich es nämlich schon vorher angefangen hatte, vor dem Buchern zu lesen. Ja, wir sind froh über das Weltenportal und über die Vampirausgabe und werden mal schauen, wie das so ankommen wird bei der üblichen verdächtigen Zielgruppe.
Also ich bin auch sehr gespannt, weil ich mir denke, dass viele, die hauptsächlich an Science Fiction interessiert sind, vermutlich mit der Ausgabe weniger anfangen können. Das ist ganz normal. Aber ich bin mal gespannt, ob damit vielleicht auch ein paar neue LeserInnen das Weltenportal entdecken.
Also mindestens 2 Geschichten sind schon irgendwie Grenzgänger zu Science Fiction, die vom Florian Krenn. Und bei Nicole Hubisch könnte man ein bisschen streiten. Das ist schwer zu entscheiden. Ich bin ganz froh,
bei dass Nicole könnte man wirklich streiten.
Ja. Ja. Aber beim Florian Krenn würde ich sagen, ja, das ist Science Fiction, das sind Vampire im Weltraum.
Das ist auch in den Geschichten. Also es spielt nicht immer nur irgendwie in der Jetztzeit oder vor 100 Jahren. Es spielt auch teilweise in der Zukunft. Das macht ja auch die Unterschiedlichkeit dieser Geschichten aus.
Ja, das stimmt.
Es ist nicht das klassische Vampir-Setting irgendwo in Osteuropa.
Ja, stimmt. Was ja auch was für sich hat, aber da haben wir ja auch schon ganz schön viel. Ja, dann vielen Dank für das Interview.
Freut mich, dass ich da sein durfte.
Dann wünsche ich viel Erfolg. Wir werden auf jeden Fall, ich habe jetzt 3 Folgen zum Weltenportal gemacht. Dein Interview, dann habe ich die Lesung von der Zahnspange zusammen mit Frankie ohne Interview danach und Nicole Hobusch liest Wasteland mit Interview danach. Da lachen wir übrigens sehr viel. Also diese 3 Folgen, die werde ich dann auch nochmal in einem Blogpost zusammen in einen Zusammenhang bringen, so dass man dann sich das rauspicken kann, was einen am meisten interessiert. Und dann hat man schon mal ein bisschen Einblick darüber, was in diesem Weltenportal-Magazin, also in dieser Ausgabe, so passiert. Cool. Bis bald.
Ciao.